Reizdarm, Ängste und Co. Die Vorgeschichte. Meine Lieblingsoma ist mit 56 Jahren an Magen-Darm-Krebs erkrankt und jämmerlich verhungert. Mein Opa mütterlicherseits ist schon lange vor meiner Geburt ebenfalls an Darmkrebs gestorben. Er war gerade einmal 54 Jahre alt. Also nicht die wirklich besten Gene, dachte ich mir, als mich häufig diffuse Magen-Darm-Beschwerden plagten. Meine erste Magenspiegelung hatte ich 1991, im Alter von 22 Jahren. Das Ergebnis war völlig unauffällig und ich war erstmal beruhigt. Ich schob die Bauchschmerzen dann auf den Stress bei der Arbeit und den cholerischen Chef, der nach dem Motto »Wer am lautesten schreit, hat Recht« handelte. Wenn jemand in sein Büro zitiert wurde, blieb die Bürotür immer weit offen, damit auch die ganze Firma mitbekam, was los war. Die arme, verheulte Person, die dann immer nach kurzer Dauerbeschallung aus dem Chefzimmer kam, sollte wahrscheinlich als Mahnung für alle Mitarbeiterinnen stehen. Mir blieb dieser Gang in meiner Beschäftigungszeit glücklicherweise erspart. Dennoch spürte man jederzeit diesen Druck. Ich heiratete ein Jahr später und traf insgeheim die Entscheidung, entweder du wirst schwanger oder du suchst dir einen anderen Job. 11 Monate später machte die Geburt meiner Tochter mein Glück perfekt. 2,5 Jahre später folgte der kleine Bruder, der sich nicht ganz so pflegeleicht entwickelte. Seine Neurodermitis im Säuglingsalter war eine endlose Reise durch alle mir bekannten Hautärzte und Hautkliniken in der Umgebung. Zu den jeweiligen Erstterminen bei den Fachärzten nahm ich dann schon mein Sammelsurium von Hautsalben mit, damit mir der gleiche Kram nicht wieder verordnet wurde. Meiner Erfahrung nach werden einem Patienten beim Erstbesuch gern erstmal die gängigen Medikamente verschrieben. Wenn man dann vorweisen kann, was alles bisher nicht funktioniert hat, müssen die Ärzte ein bisschen tiefer in die Trickkiste greifen. Aber jeder Weißkittel kam mit seinem blöden Cortison daher. Ich konnte reden, was das Zeug hielt. Die Haut sah nach spätestens 2 Wochen aus wie geleckt. Wenn ich das Cortison dann stufenweise absetzte, war es jedoch schlimmer als zuvor. Mein armes Kind schrie Tag und Nacht und in unserer Familie lagen die Nerven blank. Glücklicherweise konsultierte ich auf Anraten einer Öko-Nachbarin einen Allgemeinmediziner, der sich auch mit Naturheilverfahren auskannte. Er versprach mir, auf gar keinen Fall Cortison zu verwenden und eine Heilung meines Sohnes bis zu seinem ersten Lebensjahr. Er versprach nicht zu viel. 3-mal am Tag zog ich das kleine Würmchen aus und cremte ihn mit nach Fisch riechender Salbe ein. Dazu bekam er wahnsinnig teure Kapseln mit Nachtkerzensamenöl und seine Haut gesundete. Als unsere Tochter dann in die Schule kam, entdeckten wir Auffälligkeiten in ihrem Verhalten. Auch da folgte eine Reise, angefangen von den Kinderärzten bis zu Untersuchungen im Krankenhaus. Endlose Tests waren die Folge. Die Diagnosen lauteten auditive Wahrnehmungsstörung und ADS ohne Hyperaktivität. Sie war also keiner dieser Zappelphilippe, sondern das Träumerchen. Ihre Aufmerksamkeit galt den Mitschülern oder dem Vögelchen draußen vor dem Fenster. Vom Unterricht in einer Grundschulklasse mit 29 Kindern bekam sie nicht viel mit. Im Laufe des Schulalltages stellte sich auch noch eine ausgeprägte Dyskalkulie, also Mathe-Schwäche, heraus. Mit Ergotherapie und Medikamenten sollte unsere Tochter behandelt werden. Die Ergotherapie haben wir dann auch 1,5 Jahre durchgezogen. Mit den Medikamenten war uns nicht ganz wohl bei der Sache. Der Kinderpsychologe meinte nur zu unserer Zurückhaltung, einem Kind, das Diabetes hat, würden sie doch auch Insulin geben, oder nicht? Dann drängte auch noch die frisch gebackene Grundschullehrerin, so könnte es nicht weitergehen. Unsere Tochter würde im Unterricht einer Mitschülerin die Haare flechten und hätte in der Klasse ein Rad geschlagen. Wir wollten natürlich, dass unsere Tochter den Unterricht verfolgte und probierten es mit dem vorgeschlagenen Medikament. Am Anfang waren wir wirklich sehr erstaunt. Wir nannten die Tabletten schon Sprechperlen. Unsere Tochter erzählte viel mehr und beteiligte sich an Gesprächen. Die Wirkung ließ aber im Laufe der nächsten Wochen erheblich nach und es zeigten sich die ersten negativen Folgen. Unsere Tochter konnte nicht mehr so gut schlafen und hatte keinen Appetit mehr. Wir hatten den Eindruck, als würde sich auch die Persönlichkeit unserer Tochter verändern. Sie fand in der Vergangenheit immer schnell Kontakt zu anderen Kindern, war jeden Tag verabredet und lachte viel. Auf einmal zog sie sich zurück und machte einen traurigen Eindruck. Zudem litt sie unter Schlafstörungen und nahm stark ab. Der Arzt begründete dieses mit der Bemerkung, sie würde eben unter der Einnahme des Medikamentes merken, dass sie anders ist. Zu allem Übel hörten wir noch, dass das Medikament im Alter Parkinson begünstigte. Daraufhin setzten wir die Tabletten ab und konsultierten erstmal keine Schulmediziner mehr. 2005 erkrankte mein Vater dann schwer an Lungenkrebs. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt dabei unter 10%. Meine Eltern wollten davon aber nichts hören, deshalb stand ich mit meiner Angst und meinen Sorgen ganz allein da. Das kleinzellige Bronchialkarzinom im fortgeschrittenen Stadium sorgte dafür, dass mein Vater erst arbeitslos und dann auch noch depressiv wurde. Da mein Vater Privatpatient war, bekam er leider die beste und teuerste Behandlung. Die Ärzte und das Krankenhaus freuten sich sicherlich und überwiesen ihn für die Operation, bei der ein Lungenflügel entfernt wurde, nur ungern in eine Lungenfachklinik. Durch die Bestrahlung, die OP und die anschließende Chemotherapie verlängerte sich sein Leben um ein ganzes Jahr. Bis 2006 verstärkten sich meine Magenbeschwerden so weit, dass ich mit meiner Hausapotheke nicht mehr weiter wusste und eine Nacht in der Notaufnahme im Krankenhaus verbrachte. Eine Magenspiegelung im August 2006 ergab lediglich eine chronische Magenschleimhautentzündung des Magenausgangs, chronische Oberflächengastritis des Corpus und eine chronische Ösophagitis. Helicobacter-Bakterien, die ursprünglich für die Beschwerden verantwortlich waren, wurden nicht nachgewiesen. Deshalb hielten die Ärzte wohl auch keine weiteren Maßnahmen oder Behandlungen für nötig. Auf eigene Faust leierte ich dann das Prozedere für eine Mutter-Kind-Kur an. Unterstützung bekam ich von dem Allgemeinmediziner, der schon meinen Sohn als Säugling behandelte und seine Neurodermitis ohne Cortison in den Griff bekam. Die Kur wurde dann auch prompt bewilligt, leider verstärkten sich dort sogar noch die Symptome. Ich bekam MCP-Tropfen gegen die Magen-Darm-Beschwerden, jedoch ohne den erwünschten Erfolg. Weitere Maßnahmen waren dort nicht möglich und die Ärzte rieten bei meiner Rückkehr, wieder die behandelnden Ärzte zu Hause aufzusuchen. 2007 kam dann endlich jemand darauf, mich zum Gastroenterologen, einem Facharzt für Magen-Darm-Geschichten, zu überweisen. Mittels Ultraschall wurden ein paar kleine Gallensteine sichtbar. Nicht besonders gut, aber nicht ausschlaggebend für meine Beschwerden. Na super, dachte ich mir. Genau das, was ich hören wollte.